SRF 2 Kultur. Kontext mit Gabriela Kägi.
Eine Schweizer Theatertruppe reist in ein Flüchtlingslager im Nordirak. Ein Beispiel von vielen Kunst- und Kulturprojekten, mit denen sich derzeit Kulturschaffende in Krisengebiete wagen. Was kann Kunst in Konfliktsituationen? Und welche Rolle haben dabei Künstlerinnen und Künstler? Das fragen wir heute. Kunst in Krisengebieten. Brauchen Menschen, die in Unsicherheit und Konflikten leben, Kunst? Müssen nicht zuerst die menschlichen Grundbedürfnisse wie Nahrung und Sicherheit abgedeckt sein, bevor man sich für Kunst interessiert? Oder ist es genau anders? Ist es gerade die Kunst ein grundlegendes menschliches Bedürfnis und in Kriegs- oder Konfliktregionen besonders wichtig? Können Kulturprojekte gar das Selbstbewusstsein stärken? Können sie helfen, eine Gesellschaft zu transformieren und Frieden bringen? Diese Fragen stellen wir heute im Kontext. Und um die eine oder andere Antwort zu finden, sind zwei Gäste heute hier im Studio, die viel Erfahrung in diesem Bereich haben und sich diese Fragen professionell stellen. Anina Jendrejko, Schauspielerin, Regisseurin und Leiterin der Volksbühne Basel, einem Theater mit einem multikulturellen Ensemble, das mit seiner Produktion Selam Habibi im Frühling eine Gastspieltournee nach Kurdistan gemacht hat. Wir werden zwei Reportagen dazu hören und fragen, wieso ein Kulturaustausch nicht nur ein einmaliges Abenteuer bleibt, sondern nachhaltig sein kann. Dagmar Reichert, Kulturwissenschaftlerin, ebenfalls hier am Tisch. Sie haben vor 4 Jahren, 2011, die Stiftung Art as Foundation gegründet, Kunst als Grundlage, mit der Sie versuchen, wie Sie es auf Ihrer Webseite sagen, in der Schweiz ein Kompetenzzentrum für Kunst im Kontext von Konfliktvermittlung und Friedensförderung aufzubauen. Herzlich willkommen, Sie beide. Eine kurze Frage am Anfang. Kunst und Konflikt, gehört das zusammen? Anina Jendrejko.
Für mich gehört es ganz unbedingt zusammen, weil ich Kunstarbeit, Kulturarbeit immer als eine Arbeit begreife, die sich mit dem gesellschaftlichen Kontext auseinandersetzt, also als eine politische Arbeit, ob hier oder international. Und Konflikte, an Konflikten wächst man und Kultur hat das Potenzial, in Konflikten wirken zu können, positiv wirken zu können.
Sie werden uns noch berichten, wie Sie das in Kurdistan gemacht haben. Wieso gehört Kunst und Konflikt zusammen, Dagmar Reichert?
Ja, ich glaube, also wir reden speziell von politischen Konflikten, also ungerechten gesellschaftlichen Situationen, in unserem Fall besonders Kriege, Bürgerkriege. Und da stellt sich unter Beweis, glaube ich, dass Kunst mehr kann, als einfach nur, so wie es bei uns leider oder zum Glück oft ist, eine Art Material für Freizeitbetätigung zu sein oder eine Ware auf irgendeinem Kunstmarkt zu sein. Und dass sie in Konfliktregionen etwas leisten kann, besonders in der Prävention, manchmal auch während einem Konflikt und auf jeden Fall auch nachher, was zum Beispiel humanitäre Hilfe oder Entwicklungszusammenarbeit nicht leisten kann. Also manchmal ist da die Machtlosigkeit von Kunst eine Quelle für eine eigene Macht.
Sie haben Art as Foundation gegründet, eine Stiftung. Warum braucht es so etwas?
Ja, vielleicht staatliche Institutionen haben es rechtfertigen ihre Tätigkeit vielleicht leichter, wenn man sagt, man hilft Leuten so ganz materiell. Also für uns ist klar, nach einem Konflikt brauchen die Leute medizinische Versorgung, sauberes Wasser, Dächer über den Kopf und so. Aber dann für eine staatliche Institution noch zu rechtfertigen, dass die Leute vielleicht auch ein Kino brauchen oder dass Kinder irgendwie einen Raum für Theater brauchen, ist möglicherweise schwerer. Und ich glaube, wenn man nicht so stark von öffentlichen Geldern abhängt, geht es leichter, dann in dem Bereich komplementär was zu tun.
Ja. Dann erzählen Sie, was haben Sie bisher gemacht?
Ja, eben, wir sind noch nicht so lang in dem Bereich, zumindest in der Formation tätig. Begonnen haben wir mehr durch Zufall im Südkaukasus. Und um die Region kennenzulernen, haben wir mit einem mobilen Kino begonnen, in den Provinzgegenden, wo auch sehr viele Flüchtlinge leben. Oft nach 20 Jahren noch immer in prekären Situationen. Gibt es seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion kein Kino mehr. Und früher hatte das aber eine wichtige Rolle. Und junge Leute wachsen dort nur mit Fernsehen auf, läuft den ganzen Tag der Fernsehapparat. Und so war es für uns schön, in die Dörfer und in solche Wohnblöcke oder so ein mobiles Kino zu bringen. Hm. Und auf die Art und Weise haben wir selber auch mehr erfahren, wer sind die Leute, was wollen die? Und so, das war der Anfang.
Warum gerade im Südkaukasus?
Zufall, weil Günter Bechler, der so als Botschafter bei uns ein offenes Ohr hatte und das immer unterstützt hatte, hat gesagt, ich werde gerade Botschafter in Georgien, wollte nicht mit euren Projekten hier anfangen. Also wo man den Tropfen auf den heißen Stein macht, ist fast egal. Wir haben es jetzt dort gemacht.
Und in der Zwischenzeit haben Sie bereits 7 oder 8 Projekte gemacht?
Ja, mehr sogar, ja. Wir wollen eigentlich klein sein. Wir wollen mehr so eine Art Ort sein, wo auch Reflexion stattfindet und was einen Vorbildcharakter haben kann. Und letztes Jahr haben wir zu viel gemacht, da haben wir jetzt ein bisschen abgebremst. Aber ich glaube, in den 4 Jahren sind sicher schon 15 oder noch mehr Projekte gewesen.
Ja. Anina Jendrejko, Sie arbeiten schon lange als Regisseurin mit professionellen Schauspielerinnen und mit Laien zusammen, mit ganz unterschiedlichen sogenannten Migrationshintergründen. Daraus ist die Gruppe Volksbühne Basel entstanden. Was war Ihnen damals wichtig, als Sie das gegründet haben?
Wichtig war mir den Reichtum, also die Vielfalt, die die heutige städtische Gesellschaft ausmacht, auch auf die Bühne zu bringen. Menschen, die einen Hintergrund oder auch keinen Hintergrund haben, mit einzubeziehen, aktiv mit einzubeziehen, damit auch andere Leute anzusprechen. Also wenn man einen Schauspieler aus Kurdistan oder eine Schauspielerin aus dem Kosovo auf der Bühne hat, gibt es einen anderen Erkennungswert der Bevölkerung und das hat sich dann, das zeigt sich ganz unmittelbar und das ist uns ganz wichtig, weil sich der Kulturbegriff oder das aktive Kulturleben immer noch sehr auf ein Bildungsbürgertum einschränkt.
Stadttheaterbühne?
Nicht nur Stadttheaterbühne, auch freie Szene, ganz klar, weil ich glaube, es braucht die aktive Mitbeteiligung derjenigen, die man auch ansprechen möchte.
Mit Ihrer ersten Produktion, Romeo und Julia, sind Sie dann eben auch in den Nordirak gereist. Sie hieß natürlich nicht Romeo und Julia, Ihre Produktion, sie hieß Selam Habibi. Vor 3 Jahren ist sie entstanden. Erzählt Ihr kulturell gemischtes Ensemble diese Geschichte dieser großen Liebe anders?
Ja, sie erzählt sie aus dem heutigen Leben heraus. Wir haben die Geschichte nicht als 2 Gruppen, die einander bekämpfen, bekriegen oder was auch immer, erzählen wir sie, sondern als eine Geschichte, wo jede Figur eigentlich die Möglichkeit hat, innerhalb dieses bekannten Dramas sich für die eine oder andere Seite zu entscheiden oder vielleicht sich auch nicht zu entscheiden. Julia ist die Protagonistin und sie entscheidet sich nicht.
Das Stück am Ende, bleibt offen.
Es bleibt offen. Das Stück hört auf mit der Frage, also sie macht die 4. Wand auf, spricht zum Publikum und sagt, von zu Hause weglaufen, sehr schwierig. Julia kommt aus einer kurdischen Familie. Sich für einen Mann zu entscheiden, den man nicht liebt, Ipfui Teufel und Romeo auch als Fragezeichen. Und damit hört das Stück auf und das haben wir extra so gesetzt, um wirklich diese ja, Entweder-Oder da rauszukommen und das Individuum zu stärken und auch mit Konflikten lernen umzugehen. Mhm. Der Konflikt gehört dazu und so.
Damit sind Sie also nach Kurdistan gereist, haben das dort den Menschen gespielt. Warum gerade diese Region der Welt?
Es spielen ein paar Schauspielerinnen, professionelle Schauspielerinnen, die einen kurdischen Hintergrund haben, mit. Ich wurde gefragt, ob ich mir ein Projekt dort vorstellen kann. Ich muss immer zuerst die Gegend anschauen, einen Bezug zu den Menschen entwickeln. Und wir haben eine Reise im Oktober gemacht, ein Schauspieler, Ferhat, Feki und ich, und sind auf einen Riesenhunger an Austausch, an internationalem Austausch gestoßen in den verschiedenen kurdischen Regionen. Wir waren jetzt in Osttürkei und im Nordirak. Und ich habe dann verschiedene, nicht nur unsere Sachen, sondern andere Sachen auch als DVD vorgelegt. Und das Stück Romeo und Julia, also Selam Habibi, hat sich sehr angeboten und wir wurden dann damit dahin eingeladen.
Meine Kollegin Naomi Gregoris hat Sie auf dieser Gastspielreise begleitet. 7 Tage im Norden des Iraks. Sie nimmt uns jetzt mit in die kurdische Stadt Dohuk.
Musik. Auf einer kleinen improvisierten Bühne in einem alten Schulhof steht eine Julia und weint um ihren Romeo. Es ist gerade erst dunkel geworden, die Bühne ist hell erleuchtet, jede der Zuschauerplätze ist besetzt. Viele Menschen stehen und schauen sich rauchend die Vorstellung an. Es geht um Romeo und Julia, eine der ältesten Liebesgeschichten der Welt. Und gespielt wird sie von der Basler Volksbühne, von einem multikulturellen Ensemble aus Laien und professionellen Schauspielern. Das Stück heißt Selam Habibi, was arabisch ist und so viel bedeutet wie Friede sei mit dir, Liebling. In Basel hat die freie Interpretation von Romeo und Julia viele Erfolge gefeiert, aber hier wird sie zum ersten Mal aufgeführt. Wir sind in der Stadt Dohuk, in der autonomen Region Kurdistan, im Nordirak.
Hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar, kemer arkadaşlar söyleyinceye kadar kemerlerinizi bağlı tutunuz ve yerinizde oturmaya devam ediniz.
Vor drei Tagen sind wir von Basel über Istanbul nach Şırnak in der Südtürkei geflogen. Hier stiegen wir, rund 12 Schauspieler und Musiker, die Dramaturgin, Regisseurin, die Assistenz, der Techniker, der Fotograf und ich, in 4 Kastenwagen, die uns über die Grenze in den Irak bringen sollten. Wir waren mehrere Stunden unterwegs. Die Fahrer zeigten nach rechts an den Horizont. Da liegt Syrien, sagten sie. Da ist der Daesh, der islamische Staat. Der Nordirak weckte bei uns allen und unseren Angehörigen dieselben Assoziationen. Krieg, Enthauptungen, latente Gefahr. Wir hatten auch allen Grund dazu. Die vom IS besetzte Stadt Mosul liegt nur 60 Kilometer von Dohuk entfernt. In Dohuk angekommen, wurde uns aber bereits nach wenigen Stunden klar, diese Umgebung hat nichts mit den Bildern gemeinsam, die wir von dem Bildschirm zu Hause kennen. Im Stadtzentrum sind viele Menschen unterwegs. Große weiße Autos fahren über die gut instand gehaltenen Straßen. Man trifft kaum auf Militär, nur auf den Straßen außerhalb der Stadt wird man von Zeit zu Zeit angehalten und durchsucht. Kämpfer des IS, des Islamischen Staats, sind bereits ein paar Male gefährlich nah an die Grenze zu Kurdistan gekommen, sagt man uns. Angst hat man, aber sie steht nicht im Vordergrund. Kein Wunder, hier ist man sich den Ausnahmezustand gewohnt. Wie aber ist es für die Schauspieler? Wieso begibt man sich freiwillig für ein Gastspiel in ein Krisengebiet? Beim Aufbau der Bühne am zweiten Tag nach unserer Ankunft frage ich bei Nadim Kharar nach. Der halb deutsche, halb palästinensische Schauspieler war mit der Regisseurin Anina Jendrejko unter anderem schon im Südkaukasus. Für ihn ist dieser Theateraustausch nichts Außergewöhnliches.
Theatergruppen gehen nach Belfast, Theatergruppen gehen nach New York City, Theatergruppen gehen nach Amsterdam und so weiter und so fort. Und warum nicht hier? Also wenn es wo unterstützungswürdig ist oder das Wort, aber wenn es sollte, dann ist es eigentlich genau hier. Wir machen einfach einen Theateraustausch, was in zigtausend Städten auf der ganzen Welt stattfindet.
Aber Dohuk ist eben nicht wie die zig anderen Städte, in denen normalerweise Theateraustausche stattfinden. Es ist eine intensive Erfahrung für Zuschauer und Schauspieler zugleich. Und ganz anders, als man es sich vom Theater zu Hause gewohnt ist. Nach den Aufführungen bleiben die Leute lange bei der Bühne, sie plaudern mit den Schauspielern, machen Fotos, stellen Fragen und laden sie zu sich nach Hause ein. Eine ungewöhnliche Art der Begegnung, auch für den deutsch-türkischen Schauspieler Orhan Müstak, der in Selam Habibi den Romeo spielt.
Ich weiß nicht, in Deutschland habe ich so manchmal das Gefühl, okay, du hast gespielt. Da denkt man, okay, man geht sich schnell umziehen, es sind 10 Minuten unten, es sind nur noch 5 Zuschauer da. Du hast deine Arbeit gemacht, das ist wie ein Bürojob, habe ich das Gefühl manchmal, so weißt du. Und das ist halt weniger Kommunikation, viel weniger. Und hier ist es halt so, dieses Foto machen, miteinander quatschen und die Leute kommen auf dich zu, stellen dir Fragen und. Die wollen Freundschaften schließen, bist du auf Facebook oder nicht und so weiter. Das ist echt toll, einfach, ja.
Nach 5 Tagen und 3 Vorstellungen in Dohuk fahren wir raus aus der Stadt in Richtung Westen, ins Flüchtlingslager Dummies Camp. Bereits bei unserer Ankunft werden wir von Kindern umringt. Sie springen übermütig herum, wollen mit uns spielen und mir in mein Mikrofon sprechen.
Hallo! Hallo! Hallo!
80.000 syrische Flüchtlinge leben in Domis. Es ist ein riesiges Camp, fast wie eine kleine Stadt, liegt es in der kargen Landschaft. Hier gibt es Cafés, Restaurants, Bücherläden und Hochzeitskapellen, die provisorisch, aber nicht notdürftig aussehen. Die Schule, in der das Stück aufgeführt wird, besteht aus nicht mehr als ein paar Containern, die um einen kleinen Innenhof gruppiert sind. Die Flüchtlinge haben Wasser- und Stromversorgung, Kulturveranstaltungen sind jedoch selten bis gar nicht möglich. Das merken wir vor allem an der Menge von Menschen, die sich bereits beim Einspielen der Musiker um die improvisierte Bühne im Pausenhof der kleinen Schule scharen. Als die Vorstellung beginnt, ist der kleine Hof bis auf die letzte Ecke besetzt. Die Menschen sitzen auf Plastikstühlen, die vielen Kinder am Boden direkt vor der Bühne. Dann fängt das Stück an. Die Vorstellung ist anders als jede Theatervorstellung, die ich bisher gesehen habe. Um die Bühne herum herrscht Gedränge und lautes Gerede. Die Schauspieler müssen schreien, damit man sie noch hört. Mitten in einer Szene macht ein Junge mit einem der Schauspieler ein Selfie. Als es zu Ende ist, sind alle geschafft. Glücklich stehen sie auf dem kleinen Rest der Bühne, der nicht mit Menschen zugepflastert ist, verbeugen sich, machen Fotos und verständigen sich so gut es geht mit dem Publikum. Danach wird zusammengeräumt und wir steigen wieder in die Wagen, die uns zurück nach Dohuk bringen. Alle fühlen sich matt und verwirrt. Der Tag im Flüchtlingslager hatte etwas Surreales und Beschämendes. Darüber rede ich mit der Schauspielerin Carmen Dal Fogo, als wir wieder zu Hause sind, im komfortablen Hotelzimmer unter der rauschenden Klimaanlage.
Es hat mich beschämt. Es hat mich beschämt, was für Leid Menschen ertragen müssen und wie wir leben können und dass das möglich ist. Mich hat das Menschsein beschämt, als ich das gesehen habe.
Für sie hat sich die Reise nach Domis ins Flüchtlingscamp nicht immer ganz richtig angefühlt.
Es kam mir fast so ein bisschen makaber, zynisch nicht makaber, es kam mir so ein bisschen makaber vor. Aber als ich dann da war und die Leute gesehen habe und auch gesehen habe, wie stolz sie auch sind letztlich. Es hatte eine Augenhöhe und das fand ich ganz toll, die ich gar nicht erwartet habe.
Es ist eine Augenhöhe, die Carmen Dal Fogo in Deutschland, wo sie arbeitet, selten erlebt. Eine Augenhöhe, die sie hier in Kurdistan ihren Beruf neu erfahren ließ.
Es war eine wirkliche menschliche Begegnung und ich bin noch nie so stolz auf meinen Beruf gewesen wie jetzt. Ja. Eigentlich haben sie mir eine Würde zurückgegeben, die mir zum Beispiel in Deutschland ganz oft abhanden gekommen ist, weil das so, ja, das ist irgendwie... Ich komme wesentlich reicher zurück, als ich hingefahren bin.
Eine tief beeindruckte Carmen Dal Fogo, Schauspielerin bei der Volksbühne Basel, bei den Gastspielen in Dohuk. Sag mal, Reichert, wenn Sie das hören, was geht Ihnen durch den Kopf?
Es ist mir nicht ganz so fremd. Wir haben mit Anina Jendrenko und ihrem Team auch schon zusammengearbeitet in Abchasien. Was mir auffällt ist, und das kommt gut zum Ausdruck, ist, dass solche Arbeit eine recht präzise Recherche braucht über die politischen Verhältnisse an einem Ort. Also wo positioniert man sich? Wird man einem Lager zugeordnet? Kann die Arbeit irgendwie auch einen Konflikt erst verschärfen? Es gibt Kunstprojekte, Theaterprojekte in Afghanistan, wo die Leute, die mitgespielt haben, dadurch in Gefahr gekommen sind, sogar getötet wurden. Also es braucht, so wie du gesagt hast, Anina, eine Recherche vor Ort. Und was mir auch aufgefallen ist, ist, das kenne ich auch gut, dass die Leute zum Beispiel in einem Flüchtlingslager oder in einer Nachkonfliktsituation einen großen Wunsch haben, eine gewisse Normalität wiederzufinden und als Mensch nicht auf Essen und Dach über dem Kopf reduziert zu werden, sondern ihre Kultur zu leben, mit anderen Kulturen in Zusammenhang zu sein. Die denken meistens in erster Linie an ihre Kinder. Aber manchmal gelingt es auch, die Erwachsenen und Großmütter auch noch dazu zu holen. Und das kommt, glaube ich, jetzt in dem sehr gut raus.
Anina Jendrenko, Sie haben ja eine Truppe von auch jungen Leuten. War es schwierig, sie dahin zu bringen? Das ist ein Krisengebiet, das ist gefährlich.
Natürlich, es brauchte Überzeugungsarbeit. Das EDA hat davon abgeraten. Ich war aber vorher dort und ich wusste, dass ich mich darauf verlassen kann, auch auf die Kulturabteilung, die uns eingeladen hat. Sie würden uns nicht einladen, wenn es zu gefährlich wäre, weil es steht hinter der Idee, ja, der Wunsch an einem kontinuierlicheren Austausch mit uns oder mit der Schweiz in dem Sinn, um aus der Isolation auch hinauszukommen. Und daher waren alle Jugendlichen schlussendlich dann wirklich überzeugt, auch mitzufahren. Mhm. Und das hat sich für die Jugendlichen unglaublich gelohnt.
Vielleicht ein bisschen Angst, vielleicht auch Abenteuer, sicher neue Kunsterfahrungen. Das ist das, was Sie erlebt haben mit Ihren Leuten. Wechseln wir die Perspektive. Was bringen solche Projekte, Gastspielreisen und Zusammenarbeiten den Gastgebern und den Leuten dort? Wir gehen nochmal nach Dohuk, wo Naomi Gregoris auch mit Kulturschaffenden vor Ort gesprochen hat.
Eine der ersten, die ich in Dohuk für ein Gespräch treffe, ist Nafal Barwari.
My name is Nafal Barwari and I working in the Relation Department.
In Dohuk.
In Dohuk, yes.
Barwari arbeitet beim Kulturamt in Dohuk und hat mit ihren Mitarbeitern zusammen das Gastspiel der Basler Volksbühne ermöglicht. Sie freut sich, dass es nun endlich geklappt hat. Für sie ist dieser Austausch essentiell, denn nur indem man andere Kulturen kennenlerne, sei es möglich, sich seine eigene Kultur wieder aufzubauen.
I think we need a different kind of culture to, you know, you if you know different kind of culture, you can build your country better.
Nafal Barwari spricht ein wichtiges Thema an. Kurdistan wurde als Land nie offiziell anerkannt. Viele Kurden verließen während der Herrschaft Saddam Husseins den Irak, gingen nach Deutschland oder in die USA und sind jetzt wiedergekommen, um sich im Nordirak ihr Kurdistan aufzubauen. Barwari ist eine von ihnen. Kulturarbeit bedeutet für sie Identitätsarbeit. Dazu gehört einerseits, Kulturschaffende aus anderen Ländern einzuladen, andererseits auch selbst Kulturarbeit zu leisten. Barwaris Glaube daran ist groß. Für sie ist diese Arbeit eine Möglichkeit, etwas für Kurdistan zu tun, die eigenen Gefühle in Worte zu fassen und der Gesellschaft zu präsentieren, die wenig oder gar nichts über die Situation der Kurden weiß.
All the time we was refugee in different country, maybe you see in your country too. And we want to do something for our country and theater is something we can show our people and the world. How we feel.
Eine andere Angelegenheit, die der engagierten Kulturpolitikerin am Herzen liegt, ist die Gleichberechtigung. Das zeigt Barwari auch nach außen. Sie ist westlich gekleidet und trägt kein Kopftuch. Die Aufklärungsarbeit sei ein wichtiger Schritt in der Entwicklung Kurdistans und beginne in erster Linie bei den Familien.
The important thing we need to do here to educate the families. To show them is nothing is different between woman and man.
Mann und Frau haben genau dieselben Rechte. Das lehrt Barwari auch ihren beiden Söhnen. Sie sieht große Fortschritte in der Gleichberechtigung der letzten Jahre.
To tell example, I have two boys. I need to teach them how to respect the woman. I think every day is getting better and better. And I'm happy to see it now because when before that was actually not so much for women, but now we get in our culture back
because culture back, yes.
Yeah, and we try to be better and better.
Auch im Gastspiel der Volksbühne Basel geht es um Gleichberechtigung. Die Julia in Selam Habibi ist eine junge Frau, die selbstbestimmt ihren Weg geht und stets die Möglichkeit hat, sich zu entscheiden für Romeo, für Paris, für den Willen ihrer Eltern oder dagegen, aus eigenen Stücken heraus. Wie sehen das die kurdischen Mädchen, die die Aufführung gesehen haben?
Havale Romeo, ja, Mirkozio. Ich habe Mirkozio sehr
gefallen.
Und wieso? Wir wissen nicht, aber wir haben ihn geliebt.
Alle Mädchen, mit denen ich nach den Aufführungen spreche, sagen dasselbe. Das Stück habe ihnen gefallen. Die männlichen Schauspieler seien toll gewesen. Insbesondere Mercutio, ein junger, wohlgeformter Mann, der in einer Szene sogar sein T-Shirt auszieht. Die Mädchen kichern, als sie es erzählen. Vielleicht liegt es an ihrer Zurückhaltung, aber zu Julia äußern sie sich nicht. Als ich sie darauf anspreche, nicken sie. Ja, die Julia sei auch gut gewesen, aber Mercutio war der Beste. Tja, im Theater geht es eben in erster Linie um Liebe. Das meint auch Walid Shamil, der sofort auf mich zukommt, als er mein Mikrofon sieht. Shamil doziert an der Universität von Bagdad und ist begeistert von der Romeo und Julia Adaption. Er bewundere den Mut dieser Schauspieler, in ein Kriegsgebiet zu kommen und den Menschen eine Botschaft zu vermitteln, die nicht mit Krieg zu tun hat, sondern mit Liebe.
With love and real love. And I really love the courage of these people and don't know anything about them. But I love this courage to come from Switzerland or Europe and to come here in Dhok, few kilometers from Daesh, from IS, and give love, not war.
Da, wo er herkomme, im Rest des Iraks hinter den kurdischen Grenzen, sei solch experimentelles Theater zurzeit kaum mehr möglich. Spielerische Interpretationen von Klassikern, gespielt von Laien und Professionellen, gäbe es in der jetzigen politischen Situation kaum. Dabei habe das irakische Theater eine lange Tradition.
Iraqi theater has a very deep history, but generally its ups and downs depend on the cultural insecurity and the changes of the politics. And probably the last 10 years, theater is not stable because the religious government.
Shamil erzählt mir von den Theaterhäusern in Bagdad, die in Läden oder Restaurants umgewandelt wurden, weil die konservative Regierung kein Theater duldet, das nicht ihren Vorstellungen entspricht. Ein Theateraustausch wie den, der die Volksbühne Basel hier veranstaltet, würde er sich auch für Bagdad wünschen. Aber das wäre im Moment undenkbar. Er hoffe, dass die Situation besser werde, meint er und lächelt. Einen Tag später treffe ich Muwaffaq Rushdie, Theaterdozent in der Akademie für Kunst. Ein großes, modernes Gebäude mit einem grünen Innenhof, in dem Studenten sitzen, die sich unterhalten oder auf ihren Handys rumtippen. Muwaffaq war Regisseur beim kurdischen Fernsehen und lebte während der Herrschaft von Saddam Hussein einige Jahre in Deutschland. Seine Gesellschaft braucht Veränderung. Davon ist Muwaffaq überzeugt.
Erst einmal, meine Gesellschaft braucht, um was zu ändern. Ja? Wir haben viele, viele, viele Probleme, gesellschaftliche Sachen, die merken das nicht. Man muss durch Kunst oder Theater zeigen, ja? Und dann ändern, wie Brecht sagt auch.
Besonders in Zeiten des Islamischen Staats, der einen ideologischen Krieg führe, sei es wichtig, in Kunst und Theater zu investieren.
Das ist, ich denke, das ist der schlimmste Krieg, das wir erleben. Deswegen die Rolle von Theater oder Kultur oder Kunst in diesem Zeit ist mehr wichtig als vorher.
Für Muwaffaq Rushdie fördert Kultur ein Gemeinschaftsgefühl, Zusammenhalt und Solidarität.
Ich lebe allein in dieser Welt und ich habe nur ich habe Probleme oder ich sehe nur meine Sachen. Aber wenn ich sehe andere Leute, die interessieren auch meine Probleme oder meine Sache oder ich sehe auch, was sie besser gemacht oder gut gemacht oder schlecht gemacht, dass natürlich man wird nach besser zu sein.
Alle Kurden, denen ich in diesen Tagen auf unserer Reise begegnet bin, sind sich einig. Kultur ermöglicht es, über den eigenen Tellerrand zu blicken, die eigene Kultur nach außen zu tragen und sich mit der eigenen Situation kritisch zu beschäftigen. Es ist, wie Walid Shamil sagte.
You know, theater makes you think. And theater makes you ask questions. And when you ask questions, this is very important. So theater makes you asking and give and doesn't necessarily give you the answer, but asking the question is the most important thing toward growing.
Es ist beeindruckend, wie die Menschen in Dohuk sich für Kulturarbeit einsetzen. Nicht nur politisch im Kampf gegen den IS, sondern auch im Hinblick auf den Aufbau einer Gemeinschaft, die sich mittels Kulturarbeit begegnen und entwickeln kann. Shamil hat recht. Theater stellt Fragen, ohne immer gleich die Antworten parat zu haben. Auch ich habe Fragen, die unbeantwortet bleiben. Wird Julia den jungen Mädchen im Gedächtnis bleiben? Werden wir jemals wieder herkommen? Werden Bawaris Söhne Teil einer neuen Generation von Kurden sein, die Frauen und Männer gleichberechtigt behandelt und die Kulturarbeit ihrer engagierten Eltern weiterführt? Es sind Fragen, die eine einwöchige Reise nach Kurdistan nicht abschließend beantworten kann. Später, als wir längst wieder zu Hause sind und ich diesen Beitrag schreibe, denke ich aber wieder an Shamils Aussage. Wichtig ist, dass die Fragen gestellt werden, auch wenn noch keine Antworten da sind. Ich weiß jetzt, was er damit gemeint hat.
Die Reportage von Naomi Gregoris aus Dohuk im Nordirak. Sie war im April mit der Volksbühne Basel bei der Gastspielreise dabei. Sie hören Kontext. Wir reden heute über Kunst in Krisengebieten. Und hier im Studio sind zwei Gäste, die viel Erfahrung in diesem Bereich haben. Die Kulturgeografin Dagmar Reichert und die Regisseurin und Schauspielerin Anina Jendreko. Anina Jendreko, dieses Gastspiel hat vor rund 2 Monaten stattgefunden. Das Stichwort Nachhaltigkeit ist bereits gefallen. Was ist seither passiert?
Ich wurde angesprochen, ob ich mir vorstellen kann, in einem Stück in Diyarbakir, das ist im Osten der Türkei, eine kurdische Stadt, mitzuwirken. Ich habe dazu Ja gesagt. Und Ja gesagt, weil ich es sehr anders finde, wenn man direkt in eine Arbeit dort vor Ort, mit einem Ensemble dort vor Ort einsteigt, als wenn man mit einem eigenen Projekt kommt.
Aber mitspielen oder mitwirken heißt mitspielen oder ja. Regie führen?
Nein, mitspielen, nicht Regie führen, mitspielen. Und ich habe dazu Ja gesagt, wenn es dann finanziert wird. Aber das ist für mich eine ganz, ganz wertvolle Erfahrung, weil die Augenhöhe zu den Kulturschaffenden dort, die aus einem, also ein ganz junges Theater ist das kurdische Theater, ob jetzt in Dohuk oder in Diyarbakir, das kurdische Stadttheater darf seit 6 Jahren in Kurdisch spielen. Es sind andere Herangehensweisen, aber es ist hochspannend und ich glaube, diese Gegend ist für uns hier auch von großer Bedeutung. Es leben viele Menschen von dort hier. Die Gegend ist eine Gegend, die sehr an einem Demokratisierungsprozess ein großes Interesse hat. Das hat man ja jetzt auch in den letzten Wahlen in der Türkei gesehen. Und die Kulturarbeit oder das Bewusstsein, wie viel Kulturarbeit bewirken kann, sowohl in den Städten als auch in den vielen Flüchtlingslagern, das erfahre ich durch diese konkrete Zusammenarbeit.
Das heißt, Sie spielen aber dort auf Kurdisch auf der Bühne?
Ja, ich lerne das jetzt.
Also das ist ein Projekt, wo mir scheint, es geht in 2 Richtungen. Also einerseits waren Sie dort mit Ihrem Ensemble und jetzt haben Sie ein Engagement bekommen. Wie wichtig ist denn dieses Hin und Her, diese 2 Richtungen?
Ich finde das sehr wichtig, weil ich mich in meiner Arbeit immer als politisch denkend und handelnder Mensch begreife, als eine Kulturarbeiterin. Und als Beispiel jetzt die 5 Jugendlichen, die von hier dorthin mitgekommen sind. Das sind Jugendliche, die als Flüchtlinge, nicht alle, aber zum Teil als Flüchtlinge hierhin kamen. Einer der Musiker, der mitkam, dem seine Verwandten leben in diesem Flüchtlingscamp, in dem wir gespielt haben. Und das ist alles so nah beieinander. Und dieses Gastspiel, diese konkrete Erfahrung hat einen unglaublichen Politisierungs- und Sensibilisierungsprozess bei, nicht nur bei den Jugendlichen, bei allen Beteiligten in Gang gesetzt und das fließt hier in ihre Bereiche wieder zurück. Und das hat natürlich eine Wirkung im Umgang mit der Vielfalt heute, mit der Solidarität, die wir ganz unbedingt brauchen, mit einer Perspektive, die hoffentlich solidarischer ist als die momentane, in der wir hier leben. Und darum in beide Richtungen. Und wenn Kulturarbeit das bewirken kann, dann bin ich glücklich, auch wenn noch lange nicht zufrieden.
Ja, sag mal, Reichert, was sind denn die Grundvoraussetzungen, damit so ein Kulturprojekt überhaupt funktioniert?
Offenheit, gegenseitig, glaube ich, ja, Neugierde. Eben das, über das habe ich schon gesprochen, dieses genaue Abklären der Situation. Eine Frage ist dann auch der Zeithorizont, also in dem Projekt, von dem wir jetzt gehört haben, da denke ich, war vielleicht so ein Gastspiel wie ein erster Schritt, ein zweiter Schritt, dieses näher Eintauchen und Zusammenarbeiten mit den Theaterschaffenden dort, das du, Anina, auch vorhast. Ich könnte mir vorstellen, ein nächster Schritt wäre, mit Jugendlichen dort etwas auf die Beine zu stellen, weil durchs Theater oder durch jede Form von Kunst, wir machen zum Beispiel auch Projekte im Bereich Tanz oder Musik oder bildende Kunst, Kunst kann so einen Raum eröffnen, in dem man was ausprobieren kann. Und das war auch in dem Theaterprojekt, das du, Anina, in Abchasien gemacht hast, so augenscheinlich, wenn man dort hingekommen ist, wie die Jugendlichen zum Beispiel mit den Genderrollen experimentiert haben und gespielt haben. Es ist dort auch eine sehr traditionelle Gesellschaft und ja, dieser Raum von Kunst, wo man sagt, das, was da drin stattfindet, das ist zwar real, aber das ist für die reale Alltagswelt noch nicht verbindlich.
Man
probiert es mal aus. Das ist nach einem Konflikt unheimlich wertvoll, dass man noch nicht festgelegt ist, aber einmal schauen kann, was wäre, wenn. Weil es geht ja um eine Verschiebung von Perspektiven, wie man die anderen sieht, wie man seine eigene Identität sieht. Also und das finde ich wichtig. Ja.
Genau, das Ausprobieren ist unglaublich wichtig. Das ist meine Erfahrung, immer wieder mal in eine ganz andere Rolle schlüpfen zu können. Und da drin
auch reden Sie jetzt aber von sich?
Nein, von den Menschen, die mit mir Theaterprojekte machen. Also ein Junge kann mal ein Mädchen spielen. Mhm. Das ist hier anders als in Abchasien. Das löst ganz vieles aus. Und diese Möglichkeit des Ausprobierens, ich glaube, die ist ganz, ganz wesentlich. Mhm.
Ja, und ich glaube, dieser Schritt, dass die Leute, mit denen man arbeitet, vor Ort auch aktiv werden können, das finde ich, ich stelle mir jetzt vor, gerade in so einem Raum wie Kurdistan, wo du jetzt warst, Grenze zu Irak, dass es eine Möglichkeit gibt, dass die jungen Leute, von denen vielleicht viele besonders in den Lagern arbeitslos sind oder gerade keine Perspektive haben, einen Raum haben, wo sie in ihrer Kapazität, in ihrer Fähigkeit sichtbar werden. Und damit auch irgendwie eine Bühne und eine Würde. Weil es gibt Analysen, wie kommt es, dass zum Beispiel Fundamentalismus, religiöser Fundamentalismus so stark wird. Kann man sagen, das ist ein Raum, in dem in einem Beharren oder Bestehen auf irgendwelchen Idealen, die vielleicht auf der heutigen Zeit gar nicht mehr angepasst sind oder so, aber den Leuten, die sonst nichts haben, eine Würde gegeben wird. Und wenn man das anders machen kann, wenn man das irgendwie in einem Bereich, der nicht beharrt, sondern der sich weiterentwickelt, sein kann, gerade in solchen Kontexten, finde ich total wichtig. Ja.
Ende Mai fand in Zürich eine Tagung statt mit dem Thema Art in Conflict. Organisiert wurde sie von der Art as Foundation. Aus 26 Ländern kamen Leute zusammen, Kulturschaffende, Wissenschaftlerinnen, um sich ganz konkret über Kulturprojekte in Konfliktgebieten auszutauschen. Dagmar Reichert, Sie haben diesen Anlass organisiert und Sie haben ihn eröffnet mit 7 Sätzen, die das Paradoxe aufzeigen, in das man mit solchen Aktionen und Projekten geraten kann. Warum Paradoxe?
Ja, Paradoxe sind die interessantesten Orte. Paradoxe sind ja sogar noch mehr als Widersprüche. Widerspruch ist, wenn man sagt, etwas ist der Fall und was anderes gleichzeitig auch.
Und Paradoxe ist,
wenn man sagt, weil etwas der Fall ist, ist sein Gegenteil. Oder weil das Gegenteil ist, ist etwas. Also es ist noch eine Stufe sozusagen ineinander vertreten.
Also es ist etwas, was das Denken anregt
und die Kreativität. Bewegung anregt, was vielleicht mit Leben insgesamt zu tun hat. Also mit einem sich Verstehen in einer Spannung zwischen Ideal und Wirklichkeit oder mit einem sich Verstehen zwischen im Leben vielleicht einem Wunsch nach Autonomie und einem Wunsch nach Verbundenheit. Also man kann eigentlich sein ganzes Unterwegssein in einem Leben in paradoxen Situationen verstehen. Und vielleicht wird das ein gutes Leben, weiß ich nicht.
Hören wir sie uns an, diese Paradoxe. Ich möchte Sie bitten, je einen Satz beim Hören auszuwählen und uns danach zu erklären, warum es gerade dieser Satz ist, der Sie in Ihrer konkreten Arbeit beschäftigt.
Wir sind es, die Kunstprojekte für kriegsbetroffene Menschen initiieren und wollen damit gleichzeitig so etwas wie Eigeninitiative stärken. Wir sprechen von Angehörigen bestimmter Konfliktparteien, bestimmten ethnischen Gruppen oder von Flüchtlingen und wollen gleichzeitig, dass solche Kategorisierungen von Menschen an Bedeutung verlieren. Wir kritisieren das Wirken der Kriegsindustrie und sind gleichzeitig Teil einer Friedensindustrie, die nicht zuletzt dank einer blühenden Kriegsindustrie existiert. Wir schätzen die Kunst dafür, dass sie keinem anderen Zweck dient als sich selbst und sehen gerade darin ihr großes Potenzial. Und gleichzeitig laden wir Künstler und Künstlerinnen ein, an Projekten mitzuwirken, die Friedensarbeit bezwecken. Wir hinterfragen unsere eigenen Werte und kritisieren eurozentrische Perspektiven. Und gleichzeitig wollen wir unseren ausländischen Partnern gegenüber in vielen Bereichen unsere Werte durchsetzen, zum Beispiel Schweizer Vorstellungen von Pünktlichkeit, Verbindlichkeit, Ordnung, von der Zentralität von Arbeit. Wir wünschen uns mit unseren lokalen Partnerorganisationen eine Kommunikation auf Augenhöhe und nutzen gleichzeitig unsere Privilegien wie Geld oder Mobilität, um die Regeln dieser Zusammenarbeit zu bestimmen. Nicht alle Regeln vielleicht, aber doch die grundsätzlichen Rahmenbedingungen. Wir sind uns bewusst, dass viele Konflikte und Leid in Ländern des Südens ihren Ursprung in unserer Lebensweise im reichen Norden haben. Wenn es also um gesellschaftliche Transformation geht, so müsste sie bei uns beginnen. Wir wissen das. Und gleichzeitig reden wir vor allem von gesellschaftlicher Transformation im Weltsüden.
Ja, das sind die 7 Paradoxe, mit denen Sie, Dagmar Reichert, die Tagung Art in Conflict eröffnet haben. Jetzt, Anina Jędrzejko, wollen Sie anfangen? Welcher dieser paradoxen Sätze trifft Sie am stärksten?
Der letzte.
Vielleicht noch mal kurz vorlesen. Wir sind uns bewusst, dass viele Konflikte und Leid in Ländern des Südens ihren Ursprung in unserer Lebensweise im reichen Norden haben. Und gleichzeitig, ich überspringe ein bisschen, und gleichzeitig reden wir vor allem von gesellschaftlicher Transformation im Weltsüden.
Ja, ich finde die gesellschaftliche Transformation hier ebenso wichtig wie im Weltsüden. Ich sehe das nicht als zwei unterschiedliche Arbeitsfelder oder Lebensfelder, wenn sie es auch objektiv natürlich sind. Aber hier das Bewusstsein zu stärken und eine andere Lebensweise hervorzubringen, das hat immer auch, das ist lebensnotwendig. In meiner Theaterarbeit arbeite ich mit sehr, sehr heterogenen Gruppen zusammen. Das ist unheimlich anstrengend. Und wenn man dort sich nicht ganz auf die Konflikte einlässt, dann funktioniert das nicht. Aber wenn man sich ganz einlässt und das wirklich durcharbeitet und miteinander durchschreitet, entsteht eine Energie und ein Potenzial, das unglaublich wertvoll ist und von allen Beteiligten in ihre Bereiche getragen wird. Und das ist im Süden, ich nenne es mal so verallgemeinert, genau das Gleiche. Wenn man sich dort wirklich auf Augenhöhe einlässt und miteinander arbeitet, entsteht ein Potenzial. Und das sind Einzelne. Es geht in der Kulturarbeit immer um die Einzelnen, um den einzelnen Menschen. Und der oder die trägt das dann weiter. Und ja, das spricht mich an, das finde ich wesentlich. Ich würde niemals Arbeit im Süden konsumieren wollen oder weil es so in ist, ein Projekt in einem südlichen Land machen, das ist eine Art von Kulturimperialismus, den ich nicht unterstützen würde.
Sag mal, Reichert, mit welchem Satz haben Sie am meisten zu tun?
Ja, ich habe alle formuliert, weil sie mich beschäftigen. Im Moment zum Beispiel gerade diese Frage, dass wir Projekte initiieren und zugleich wollen wir irgendwie die Selbstinitiative stärken.
Das ist der erste.
Ja, das ist der erste. das zeigt sich so, und das ist mit diesen Paradoxien, glaube ich, so, dass ein erster Schritt ist, überhaupt sie mal zu formulieren, also nicht eine Seite auszublenden. Und wenn man sie dann mal hat, dann fangen sie an zu arbeiten. Das heißt, man kommt immer auf eine vielleicht präzisere Ebene oder so. Und für uns stellt sich das jetzt beispielsweise in der Frage, wenn wir haben in Georgien ein Kulturfestival initiiert. Das beginnt mit Workshops und geht dann, wo dann ein Festival, wo dann die Ergebnisse der Workshops gezeigt werden.
Das ist Musik, bildende Kunst, Tanz,
ja,
alle Bereiche.
Ja, also es findet in einer Provinz statt, in Georgien statt. Es gibt eine große Diskrepanz im Kulturleben zwischen der Hauptstadt Tiflis, wo alle Initiativenleute auch irgendwie zusammenkommen, und einer Provinz, wo es starken Braindrain, starke Abwanderung gibt. Und in einem Ort, wo es auch einen sehr großen Anteil an Flüchtlingen gab, die nur zum Teil integriert sind. Und dann hatten wir den Gedanken, ja, dort besonders den Leuten aus der Flüchtlingsbevölkerung durch Kunst eine Bühne zu bilden, wo sie auch in ihrer Kapazität in Erscheinung treten. Und der rote Faden von dem Festival, das jetzt stattfindet, ist eigentlich, dass wir lokale Kulturschaffende, es gibt eine Musikschule dort und eine Tanzschule, mit Kulturschaffenden von der Hauptstadt Tiflis oder aus der Schweiz oder dem Ausland in Zusammenarbeit bringen. Also das Festival ist nicht ein Spartenfestival, sondern überall soll es möglichst diese Begegnung geben.
Und wo ist die Eigeninitiative jetzt auch schon eben eigenständig geworden?
Also ein bisschen ist es geworden, dass Kulturschaffende aus Tiflis haben das jetzt als spannend für sich erkannt, dort etwas zu machen. Also die, das kann ich gut verstehen, die blicken zuerst mal nach Berlin oder nach London mit ihrer Arbeit. Und jetzt haben einige, finden es spannend, sich in ihrer eigenen Provinz zu betätigen. Mhm. Aber die Frage für uns ist, wie können wir unsere lokalen Partner dazu bringen, mehr und mehr von dem selbst zu übernehmen. Und das eine Schwierigkeit ist, ja, sollen die finanziellen Mittel immer weiter von der Schweiz kommen? Können wir, weiß ich, ein lokales Kulturministerium gewinnen, das mitzufinanzieren? Die sagen immer ja, aber nach 3 Monaten hat sich dort der Minister und alle leitenden Angestellten gewechselt, dann muss man nochmal anfangen. Und die Frage ist, ja, zum Beispiel, für uns war es bis jetzt ein Anliegen, dass auch zum Beispiel Künstler aus der Schweiz oder eine Musikgruppe aus der Schweiz hinkam. Und wenn unsere lokalen Partner dieses Jahr mehr und mehr Finanzkompetenz haben, dann sagen sie, ja gut, aber die Schweizer sind so teuer. Um das Geld, was die Flüge kosten, können wir mehr Leute von uns bringen. Dann merken wir, ja, so neutral sind wir nicht. Wir haben da eigentlich schon auch Interessen und Bedürfnisse. Und dieser Übergang von einer Initiative von uns zu einer Initiative dort, wie gestaltet man den?
Also diese Paradoxien zeigen ja auch auf, es gibt Fallen, es ist irgendwie auch sogar gefährlich. Ist Kunst gefährlich, frage ich jetzt mal so die Runde.
In vielen Ländern gibt es starke Zensur der Kunst gegenüber. Also ich glaube, Machthaber wissen schon, dass Kunst Dinge zeigen kann, von denen sie gerne wollen, dass sie nicht gezeigt werden.
Aber gibt es von diesen Austauschprojekten auch welche, bei denen Sie sagen müssen, das ist nicht gut gegangen?
Nein, nein, zum Glück nicht. Ich glaube, ganz wesentlich ist, dass es weitergeht. Jetzt als Beispiel in der Arbeit in Diyarbakir habe ich einen Theaterschaffenden kennengelernt, der in den Flüchtlingscamps der syrischen Flüchtlinge und der jesidischen Flüchtlinge Theaterprojekte macht. Und da ist natürlich die Frage, man muss da sehr vorsichtig teilweise auch umgehen. Es sind alles traumatisierte, schwer traumatisierte Menschen. So, und da würde ich nicht sagen gefährlich, aber es braucht eine große Sorgfalt im Umgang mit Kunst, um wirklich das freizusetzen, was die Kunst eben auch freisetzen kann. Diese Quelle des Lebens, wieder einen Zugang zur Quelle des Lebens zu bekommen, Visionen wieder zu entwickeln, überhaupt Lebensenergie zu entwickeln und diese Möglichkeit, mit der verantwortungsvoll umzugehen, das ist wunderbar.
Ich habe noch so eine Frage. Kunst ist ja eigentlich Kunst dadurch, weil sie keinen Zweck verfolgt, keinen Nutzen erbringen muss, eben einfach nur Kunst sein darf. Ist es hier anders? Also muss sie irgendwie nützlich sein, wenn man dahin reist und etwas initiiert, etwas will?
Ja, das ist eine gute Frage. Wenn man solche Projekte macht, wird man gleich mit dem konfrontiert, ja, werden dann nicht die Künstler instrumentalisiert oder kann die Kunst noch funktionieren, wenn sie das Ziel hat, irgendwie zur Konfliktlösung beizutragen? Und in unserer Praxis, muss ich sagen, verschiebt sich diese Frage, weil wir fragen Kunstschaffende an, ob sie in unseren Projekten mitmachen wollen. Und das heißt, Leute, die nicht von vornherein ein Interesse haben, sich für so einen Kontext, für solche Menschen, für so eine Situation, die machen dann gar nicht mit erst. Und vielleicht fragen wir auch schon welche, wo wir denken, die wären daran interessiert. Und dann verschiebt sich die Frage eher auf sowas, hat das, was dann von den Kunstschaffenden vor Ort gemacht wird, den Anspruch, ein Kunstwerk zu sein? Weil diese Kunstschaffenden sind für sich selber vielleicht oder für den, in dem Diskurs, wo sie drinnen sind, sind sie irgendwie so an, sage ich jetzt mal, einer Forschungsfront. Und die Frage ist, wenn sie bei dem weitermachen würden, wäre das an Ort und Stelle anschlussfähig? Und Anschlussfähigkeit ist in den Projekten natürlich was sehr Wichtiges. Bei uns kann man sich vielleicht leisten, einmal etwas zu machen, wo viele Leute aus dem Saal laufen oder niemand kommt, aber dort ist es anders. Das ist eine Frage. Oder auch soll oder kann das, was da entsteht, in einen westlichen Kunstkontext zurückgetragen werden? Oder ist es vielleicht so, dass eher nur der Prozess wichtig ist? Und da kann ich jetzt als Organisatorin zum Beispiel einer Tänzerin oder bildenden Künstlerin sagen, du darfst das nicht zurückbringen, weil dann bekommt es eine Exotik und dann bekommt es Vorzeichen, die eigentlich dem Projekt schadet. Aber darf ich das als weiß ich, Kuratorin oder Organisatorin einer Künstlerin sagen?
Tun also, Sie es?
Es gibt immer Diskussion drum. Ja. Mhm. Ja, von Fall zu Fall anders. Viele wollen es vielleicht auch gar nicht, aber ja.
Ja, es ist ja auch die Frage der Kriterien. So, also als Beispiel jetzt, das Theater in den kurdischen Gebieten ist jung und unsere Geschichte des Theaters ist mehr als 2000 Jahre alt. Und natürlich sind da Riesenunterschiede. Aber durch eine gemeinsame Arbeit kann es ja eine Inspiration geben, aus dem etwas Drittes entsteht. Und die Frage des Maßstabes, ist der unsrige der richtige Maßstab oder nicht? Ja, kann man mal so in den Raum stellen. Natürlich ist eine Arbeit mit Jugendlichen in Flüchtlingslager keine Kunstarbeit. Das ist eine kulturpolitische Arbeit. Und ja, die Frage der Exotik, die stellt sich dann da, wie du gerade gesagt hast, Dagmar. Und das finde ich ganz wichtig. Wo unterstützt man Kulturschaffende und belebt diesen internationalen Austausch? Wir haben 1000-mal mehr Möglichkeiten. Und wo stärkt man das Individuum dort und die Gemeinschaft und macht eine kulturpolitische Arbeit?
Ich finde, es kann auch eine Kunstarbeit sein, in dem Sinn eben, dass es Gesetzmäßigkeiten, sage ich jetzt, was der Kunst befolgt. Also zum Beispiel diese Ergebnisoffenheit oder zum Beispiel nicht Antworten zu geben, sondern Fragen zu generieren oder zum Beispiel Umwertungen zu ermöglichen und so weiter. Es kann eine Kunstarbeit sein, aber die Schwierigkeit ist, dass unser Kunstsystem ja nicht mehr nur unser Kunstsystem ist, sondern eine Art Weltkunstsystem mit einer riesigen Macht dahinter. Und da kommen dann schnell Wertungen rein, denen wir jetzt vielleicht entgegenzuwirken versuchen, indem wir sagen, konzentrieren wir uns doch auf den Kontext, dass es dort funktioniert und alles andere ist sekundär.
Ich frage Sie beide noch persönlich zum Schluss. Dagmar Reichert, Anina Jędrzejko, was ist Ihre Motivation, das zu tun?
Meine Motivation in meiner Arbeit arbeite ich immer. Interessiert mich der Mensch, das Gegenüber und das Gemeinsame, die Stärkung oder das Individuum mit all seinen Sonnen- und Schattenseiten und die Gemeinschaft da drin, die Mini-Gemeinschaft in einer Theatergruppe, in einem Theaterstück. Und das ist geografisch unabhängig und ich finde, wir haben eine ganz große Verantwortung gegenüber den Menschen im Süden durch unsere unglaublichen Lebensvorteile, durch unseren unglaublichen Konsum und da Brücken zu schlagen. Das ist meine Motivation, die Menschen, mit denen ich hier täglich konfrontiert bin, auch ihren Kontext zu begreifen und die Neugier, natürlich die Neugier und die Offenheit dem Fremden, dem anderen gegenüber.
Dagmar Reichert?
Ja, persönlich. Bedürfnis, was Sinnvolles zu tun. Die Erfahrung, wenn man solche Projekte macht, dass es für Menschen, besonders für Jugendliche, einen Unterschied machen kann. Also, dass es für sie Türen öffnen kann. Auch irgendwie, dass es kein gutes Leben ist hier in unserer gut versicherten, abgepolsterten Welt, weil man immer hört und sieht, wie schlimm es anderswo ist und dass das aber was mit uns zu tun hat. Für uns ist wichtig, zum Beispiel auch Studierende aus der Schweiz zu den Projekten mitzunehmen. Oder ich glaube auch, man kann es nicht so trennen, aber ja, für mich eigentlich das Bedürfnis, nicht einfach hier gut versichert und bequem da zu sein. Und,
ja. Ja, Kunst in Krisengebieten, das war Kontext heute. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Dagmar Reichert, Anina Jendrejko, die sich beide professionell mit Fragen nach dem Sinn von Kunst in Krisengebieten beschäftigen. Die Redaktion dieser Sendung hatten Dagmar Walser und Naomi Gregoris, Technik Simon Meyer, mein Name ist Gabriela Keggi. Im Netz sind unsere Gespräche und auch die beiden Reportagen nachzuhören, sowie die Paradoxien. Unter srf.ch/kultur. Morgen Freitag dann ist das Kontext-Tandem unterwegs. Maya Brändli trifft sich mit Klaus Merz und Cathy LaRoche.
SRF 2 Kultur. Kontext. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch/kultur.